Vor einem Monat, am 3. Oktober, wurde in Deutschland die Wiedervereinigung gefeiert. In den offiziellen Feierlichkeiten wird dabei oftmals eine geradlinige Geschichte erzählt. Da war die DDR ein Unrechtsregime und da waren Bürgerinnen und Bürger, die unzufrieden waren. Diese Unzufriedenen brachten erst die Mauer und dann die DDR zu Fall und mit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 haben sich ihre Forderungen erfüllt. Bestimmte Zwischentöne kommen in einer solchen Erzählung nicht vor. So gab es am Ende der DDR auch Gruppierungen, die gegen das SED-Regime waren und die etwas anderes wollten, die aber keineswegs einfach für den Anschluss der DDR an die BRD waren. Zu diesen Gruppierungen gehörte auch die Vereinigte Linke, ein Zusammenschluss von Leuten, der divers zusammengesetzt war. Wir hören hier zwei ehemalige VLer.
Die DDR, dieses, oder sagen wir mal, das herrschende System in der DDR, dieses politbürokratische System, befand sich zu dem Zeitpunkt in einer tiefen Krise, in seiner finalen Krise. Man setzt den Beginn dieser finalen Krise immer an mit den Protesten gegen das Sputnik-Verbot im Dezember 1988. Da, also der Sputnik, das war ein sowjetischer Digest, der sehr viel auch über Perestroika-Geschichten berichtete, und Erich Honecker hat das Ding einfach so Kraft seiner Wassersuppe verboten. Und da gab es dann viele, zwar sehr vorsichtig formulierte, aber doch Ablehnung. Übrigens, das ging bis weiter in die SED hinein, dieses Unbehagen, das muss man auch dazu sagen. Ja. Weitere Stationen waren dann zum Beispiel die Wahlfälschungen, die dann aufgedeckt wurden, auch der Kommunalwahl im Mai. Und dann gab es die ganzen Ausreiser und so weiter. Und das war ja auch eine sehr medienträchtige Sache. Das herrschende System strampelte nur noch ohnmächtig herum. Ja, und dann stellte sich natürlich die Frage, wie weiter? Und da bildeten sich dann eine ganze Reihe von neuen Organisationen, die entweder die Sache überhaupt nur diskutieren wollten, wie das neue Forum. Das war ein Forum, ist ein Forum, also ein Diskussionsort sozusagen. Wobei man anfangs noch die Vorstellung hatte, erstmal mit den Herrschenden zu diskutieren. Das hat man dann aber bald fallen lassen, also die sollten dann weg. Und dann andere Organisationen, die eben durchaus mit einem spezifischen Programm auftraten. Und dazu gehörte eben auch die VL, die Initiative für eine Vereinigte Linke.
Ich bin damals aktiv gewesen, also eher am linken Rand der Bürgerbewegung, der Bürgerbewegungen. Wir haben damals eine Initiative gegründet, die nannte sich Initiative für eine Vereinigte Linke. Das waren Teile der Aufrufer für ein neues Forum, die sich halt politisch stärker doch nach links verorten und artikulieren wollten. Und auch andere, die dazugekommen sind, viele Leute aus dem Umfeld der Umweltbibliothek Berlin und andere Gruppen. Ja, und da stand Wirtschaft ganz oben auf der Agenda, natürlich. Es gab eine Initiative für unabhängige Gewerkschaften, auch im Herbst 89, auch mit dem Vorlauf. Die orientierte sich an Ideen, wie sie am Anfang auch in Prag 68 oder in der Solidarność oder in anderen osteuropäischen Oppositionsgruppen prägend waren. Und die im Grunde genommen vor allem darauf zielte, die Verfügung über das sogenannte Volkseigentum nicht zu behalten, sondern erstmal herzustellen, bevor es verscherbelt wird zum Minimalpreis im Zuge einer zügellosen Privatisierung, wie wir es dann erlebt haben. Und da wurde vor allem mit Blick auf Betriebsräteinitiativen vieles gemacht. Das war sicherlich politisch absolut richtig, das auf die Agenda zu setzen, aber man war konfrontiert mit einer unglaublichen Naivität anderer politischer Akteure und vor allem auch mit einem doch großen, mehrheitlichen Wunsch, im Grunde genommen ohne Einschränkung sich anzuschließen an das System der Bundesrepublik.
Das war eine Organisation, die sich das Ziel gesetzt hatte, die DDR im Sinne eines freiheitlichen und demokratischen Sozialismus zu revolutionieren. Vereinigte Linke, das hieß aber zugleich auch, dass Linke unterschiedlicher Herkunft, politischer Orientierung, manche trotzkistisch, manche waren eher linkssozialdemokratisch und so weiter und so fort oder rätekommunistisch, dass die alle in einer Organisation zusammenarbeiten können. Also dass es da nicht so eine verpflichtende Parteilinie gibt, sondern die Einheit der Organisation wird durch das gemeinsame Ziel hergestellt. Und daher eben auch die Organisation als Bürgerbewegung, das war ja gedacht auch gleichzeitig als ein Vorbild dafür, wie der Staat funktionieren sollte. Also mit wenig Hierarchie und mit viel Entscheidungsbefugnis immer für die Bürgerinnen und Bürger, mit viel direkter Demokratie und so weiter.
Das war eine Initiative, die also vor allem aus den großen Städten der ehemaligen DDR heraus versucht hat, all das zusammenzubringen, was sich in irgendeiner Weise links verortete, in der damaligen Protestbewegung und auch in der vorherigen Oppositionsbewegung. Es gab in Berlin, aber auch in anderen Städten schon die ganzen 80er Jahre über Diskussionen zwischen verschiedenen Flügeln oder verschiedenen Oppositionsgruppen. Die einen, die orientierten sich eher, sage ich mal, an Bürgerrechts- und Menschenrechtsthemen. Die anderen eher an alternativen sozialistischen oder anarchistischen Vorstellungen. Das waren sicherlich zwei absolut plausible Ansätze, die DDR zu kritisieren, bloß dass die eben thematisch relativ wenig und immer weniger in den End-80er Jahren miteinander zu tun hatten. Und die VL, also oder Initiative für eine Vereinigte Linke, hat sich halt explizit links verortet und hat als eine der Bürgerbewegungen auch an den Runden Tischen und anderen Aktivitäten im Herbst 89 teilgenommen.
Ja. Man muss im Übrigen noch sagen, dass im Frühherbst 1989 eigentlich keine der neuen Organisationen eine Übernahme des bundesrepublikanischen Gesellschaftsmodells wollte. Also jedenfalls verbal. Selbst die Sozialdemokraten wollten nur so einen demokratischen Sozialismus irgendwie. Und sogar die CDU, diese Blockflöten, die nachher Kohl in den Arsch gekrochen sind, die wollten, haben erstmal auch noch ein bisschen so von Sozialismus rumgeschwurbelt und so weiter und so fort. Die meisten anderen Organisationen haben das allerdings relativ schnell abgelegt. Es gab noch Sozialisten im Neuen Forum, hier speziell in Berlin. Da gab es eine relativ starke Gruppe in dieser Richtung. Während im Süden das Neue Forum eigentlich zum Teil ausgesprochen reaktionär war, muss man auch sagen. Und es gab auch innerhalb des unabhängigen Frauenverbandes, der uns politisch überhaupt nahestand, auch eine Reihe von sozialistisch orientierten Kräften. Aber die VL war als Organisation die einzige, die ein sozialistisches Programm hatte von diesen Bürgerbewegungen. Ja.
Zu hören war hier zum einen Erhard Weinholz. Bis 1982 war er Mitarbeiter an der Akademie der Wissenschaften in Berlin, wo er seine Stelle aus politischen Gründen verlor. Er gehörte zur Vereinigten Linken in Berlin und wurde schließlich parlamentarischer Mitarbeiter von Thomas Klein, der bei der Volkskammerwahl im März 1990 zum einzigen Abgeordneten der Vereinigten Linken wurde. Zu hören war zum anderen Thomas Kupfer mit dem Auszug aus einem Interview aus dem Jahr 2009. Thomas Kupfer gehörte zur Vereinigten Linken in Halle, wo diese Gruppierung stark vertreten war. Kupfer gehörte später zu den Mitbegründern von Radio Korax in Halle. 2009 ist er zu früh und unerwartet an einem Herzinfarkt gestorben. Der Auftakt zur Gründung der Vereinigten Linken ereignete sich Anfang September 1989 in Böhlen. Hier trafen sich Vertreter verschiedener sozialistischer Tendenzen, darunter Christen und Marxisten. Auch Mitglieder der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands waren anwesend. Sie vereinte, dass sie unzufrieden mit dem Regime der SED waren und dass sie einen freiheitlichen Sozialismus auf dem Gebiet der DDR verwirklichen wollten. Gemeinsam verabschiedeten sie einen Appell für eine vereinigte Linke in der DDR. Ein wichtiger Punkt in der Böhlener Erklärung, das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln, die Selbstbestimmung der Produzentinnen und Produzenten, müssen überhaupt erst hergestellt werden. Christoph Kelz erfuhr von diesem Appell zunächst in Leipzig und gehörte dann in Rostock zum Gründungskreis der dortigen Vereinigten Linken.
Mich hat zumindest an diesem Text so gereizt oder positiv beeindruckt, dass eben so diese Idee war, zu sagen, also dieser erste Punkt, also dass diese Verfügbarkeit von Produktionsmitteln oder Hauptproduktionsmitteln zum gemeinschaftlichen verwalteten Eigentum von den Leuten wird. Das hat mich am meisten sozusagen beeindruckt, im Sinne dessen, dass ich also bevor ich also irgendwie Gemeindepädagogik studierte, doch mal richtig gearbeitet habe und dass ja schon bemerkbar war, dass also die Klasse der Arbeiter und Bauern theoretisch die Macht hatte, aber praktisch nichts zu sagen hatte, sondern da immer irgendjemand anders irgendwas umsülzte, der dann meistens auch keine Ahnung hatte, so wirklich von dem, was in Betrieben passierte. Ne? Also ich kenne das so aus der Landwirtschaft sehr gut, ne? Wenn dann irgendwelche Brigadiers kamen, die irgendwas an Planzahlen und Kennziffern verkündeten und wir aber ganz konkret vor Ort sahen, dass das also nichts damit zu tun hatte mit der Realität, ne? Und wir keinen Einfluss hatten darauf, dass das verändert wird. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Und zum anderen eben der in diesem gesamten Text angelegte Idee von, also dass Sozialismus nur geht, wenn es also auch mit einer Freiheitsidee verbunden ist, die also zumindest die bürgerlichen Freiheiten garantieren müsste. So, und diese Kombi, die hat es bei mir so gemacht, inklusive dessen, dass ja die Böhlener Plattform als einzige von diesen Gründungsdokumenten zumindest den Versuch gemacht hat, eine ökonomische Perspektive so ein Stück zu entwerfen, ne? War jeder ja wirklichen Informationen, wie die ökonomische Realität aussah. Das da kam man ja in der DDR nicht wirklich als normaler Bürger ran. Ne? Also wie sieht es wirklich wirtschaftlich aus? Ne? Und welche Ressourcen, Schulden etc. sind vorhanden? Aber dass man überhaupt dazu was ausgedrückt hat, das fand ich sozusagen dann insgesamt als einen Programmentwurf, wo ich gesagt habe, ja, einwandfrei. Und dann sagen die außerdem noch, sie wollen Sozialismus haben. Und das passte für mich so. Und ich glaube, das ist ganz vielen anderen Leuten ähnlich gegangen, vielleicht mit unterschiedlichen Betonungen. Aber das war dann sozusagen der Konsens einfach. Und wenn man sich das praktisch dann vorstellt, konnte man sich das ja auch nicht, also ich hätte mich jetzt hier in Rostock nicht auf den Doberaner Platz stellen können, um die Böhner Plattform zu verlesen, ne? Sondern also in mühevoller Kleinarbeit auf so Schreibmaschinenpapier schrieb man das Ding ab sozusagen und verteilte das dann in Briefkästen von Leuten, wo man wusste, dass oder mitgekriegt hatte, die haben mal irgendwo öffentlich was gesagt oder die könnten in einer Funktion sein, wo sie was transportieren könnten und so weiter. Ne? So. Und dann gab es eben zumindest in Rostock hier sozusagen diesen Aufruf zum 1. Dezember, sich in einer Wohnung zu treffen und da Kontaktadressen mitzuteilen und so weiter. Da lief aber schon eben vorher so ein kleiner Prozess von Leuten, die man also dann irgendwann mal angesprochen hat, wo man wusste, dass man denen das in die Briefkästen gesteckt hatte. Weil man musste ja immer noch aufpassen, dass eben das Ministerium für Stadtsicherheit also nicht reinfunkt, ne? Entweder indem man abgeräumt wird oder beziehungsweise, dass man mit IMs oder so vollgesetzt wird, ne? Die dann einen anderen Plan haben. Das war immer so das Problem.
Zur Vereinigten Linken gehörten Sozialistinnen und Sozialisten aus verschiedenen Strömungen. Anwesend waren Anarchisten, Trotzkisten, Autonome, Linkssozialisten, christliche Sozialisten, Ökosozialisten und dissidente Teile aus dem SED-Apparat. Aus heutiger Sicht ist eine Zusammenkunft dieser diversen Strömungen kaum vorstellbar. Am Ende der DDR haben diese Sparten jedoch keine übergeordnete Rolle gespielt.
Also wenn ich das so aus meiner Perspektive und Erinnerung betrachte, zumindest ab dem Zeitpunkt, wo eine Halböffentlichkeit oder Halblegalität möglich war, dann kamen in die Wohnung oder dann in so einen kleinen Versammlungssaal von so einem Kulturhaus einfach Leute, die sich für die VL interessierten, hörten sich was an, diskutierten, teilten so ein Stück mit ihr Selbstverständnis von ihrem Linkssein und dann vereinbarte man sich zu einem nächsten Termin und wer wiederkam sozusagen stieg in diese Geschichte ein und es war erstmal überhaupt nicht wirklich wichtig, da nun gleich, wie das vielleicht manchmal heute ist, ne, erstmal so Standpunkte festzulegen, um dann festzustellen, wo sind Überschneidungen oder Abgrenzungen, ne, sondern es war das gemeinsame Ziel, sich zu organisieren, beziehungsweise in dieser DDR was zu ändern, von links her. Und da war diese Differenzierung gar nicht so ausgeprägt und wenn es sozusagen Praxen gab, politisch zu agieren, dann waren die in dieser Bandbreite also einfach tolerabel im Sinne von, okay, dann tun die einen so und die anderen tun so und im Zweifelsfall hat man sich solidarisch zu verhalten und fertig. So, das war ein sehr ganz pragmatisches Herangehen und das unterscheidet auch ein Stückchen sozusagen die VL-Gruppen meinetwegen in Rostock oder Halle oder Leipzig, ne, mit zum Beispiel eben doch der VL in Berlin, weil da so, ich sag mal, politische oppositionelle Urgesteine auch mit einer Rolle spielten, die schon lange eine politische Geschichte sozusagen im Dissidentenbereich miteinander hatten. Da war das zum Teil dann doch schon etwas ausdifferenzierter, zumindest aus Sicht von Rostock. Bei uns waren alles Neulinge und wenn dort eben ein SED-Genosse gewesen ist, oder die waren ja auch da, gesagt haben, ja, das interessiert uns und das wollen wir und wir machen da mit, dann waren die da. Okay, ne? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es und das war so ein Stückchen damals das Handlungskonzept. Und dann haben sich so nach und nach Leute herauskristallisiert, die also nochmal besondere Schwerpunkte hatten, aber das hat sich eigentlich nicht so festgemacht an ich bin Anarchist oder ich bin Rätekommunist oder was auch immer, sondern ich interessiere mich für Bildung, ich interessiere mich für Kultur, ich interessiere mich für Betriebsräte, also eher an konkreten Schwerpunkten, wo man denn dachte, dass man also innerhalb der DDR sozusagen etwas verändern müsste.
Ja, Christoph hat es ja schon gesagt, ich sage nochmal auch ein bisschen was dazu. Also die Einigung der Vereinigten Linken lief übers Ziel, also einen freiheitlichen und demokratischen Sozialismus. Und ich würde mal sagen, ein sehr beträchtlicher Teil auch der Mitglieder hier in Berlin hat sich gar nicht irgendeiner bestimmten Strömung zugeordnet. Es gab natürlich einzelne Trotzkisten, es gab auch einzelne christliche Sozialisten, wie zum Beispiel Marion Selig. Und es gab da auch besonders in der Frühphase zwischen mehr autonom orientierten Linken und dem Rest eine ziemlich heftige Auseinandersetzung über die organisatorische Gestaltung der VL. Aber nachdem das erst einmal ausgestanden war, spielten diese Differenzen eigentlich innerhalb Berlins so gut wie gar keine Rolle. Einzige Ausnahme war, dass mein Kollege Herbert Mislitz im Arbeitssekretariat des DDR-Sprecherrates dann eine Plattform entwickelt hat im Sommer 1990 für Einheit und Klarheit, wurde die genannt, wo er nochmal versucht hatte, also von seiner spezifischen Warte aus, er war eigentlich mehr trotzkistisch orientiert, die vor allem auf einen anderen Kurs zu bringen. Das hat aber in Berlin selber auch gar keine große Rolle gespielt. Das waren hauptsächlich Leute aus dem Süden in Karl-Marx-Stadt, Leipzig und Freiberg, glaube ich, die da eingestiegen sind. Das hat nochmal, aber das war eigentlich auch das einzige Mal, dass es in dieser Hinsicht eine größere Auseinandersetzung gegeben hat. Ansonsten standen eben bestimmte Aufgaben an, die wir gemeinsam erledigen wollten. Und da zeigte sich, dass die Differenzen aufgrund von Ideologien, was weiß ich, ob man nur trotzkistisch oder christlich orientiert war, gar nicht so eine große Rolle spielten.
Es ging der Vereinigten Linken um die pragmatische Arbeit an konkreten anstehenden Problemen. Dies bedeutete auch, dass die Ausrichtung der verschiedenen Ortsgruppen von Ort zu Ort unterschiedlich war. Eine gewisse Dezentralität war schon allein deshalb gegeben, weil keine zentralen Kommunikationsmittel zur Verfügung standen. So lässt sich etwa sagen, in Berlin war die Vereinigte Linke eher intellektuell geprägt, in Halle gab es eine eher subkulturelle Färbung. So wurde 1990 in Halle aus dem Umfeld der VL ein Haus in der Kellnerstraße besetzt, das fortan als kulturelles Zentrum diente. Das VL besteht noch heute, wenn auch an einem anderen Ort. Mitglieder der Vereinigten Linken haben sich später auch um die Gründung eines freien Radios bemüht. Radio Korax ist Kind dieser Bemühungen. Diese Projekte wurden jedoch nicht unbedingt als VL-Projekte forciert, sondern VL-Mitglieder beteiligten sich, weil sie es als wichtig erachteten. Viel Energie wurde aber auch auf die Teilnahme an den Wahlen verwendet, ein Vorgang, der letztlich auch mit dem Niedergang der Vereinigten Linken verbunden ist.
Ich war das erste Mal am 10. Dezember 1989 bei einer Vollversammlung. Ich glaube, es war auch die erste Vollversammlung nach diesem Novembertreffen. Da wurde, war das da oder erst bei der nächsten, ich weiß es nicht mehr genau, oder im Januar, wurde die Beteiligung an der Volkskammerwahl zur Abstimmung gestellt. Es hatte aber meines Erachtens keine lange Debatte gegeben. Ich selber habe gegen diese Beteiligung gestimmt, aber nicht aus dem grundsätzlichen Antiparlamentarismus heraus, sondern weil mir schien, dass diese kleine VL auf zu vielen Hochzeiten tanzt und einfach Schwerpunkte setzen muss. Wir saßen ja schon, damals ging das ja los mit dir auch mit den runden Tischen, wir saßen so ziemlich an allen runden Tischen, die es in Berlin gab, dem Zentralen, dem Gesamtberliner, dann auch den runden Tischen in den Bezirken, in den Stadtbezirken. Das band sehr viele Kräfte. Der Wahlkampf war abzusehen, war eine aufwendige Sache, hat uns auch eine Menge abverlangt. Und eigentlich hatte die VL aber den Ansatz, das muss man ja mal sagen, ihre sozialistische Entwicklung zu verbinden mit dem Aufbau einer Gegenmacht von unten. Und dafür waren aber im Grunde genommen gar keine Kräfte mehr frei. Die VL, jedenfalls in Berlin, war dazu auch gar nicht, muss ich mal sagen, von denen, die sich da engagierten, dazu befähigt. Die, wie ich es in meinem Text geschrieben habe, in beträchtlicher Tätigkeit, war entweder zu introvertiert oder zu sehr Außenseiter oder zu jung, um da eine große Rolle zu spielen. Also es war jedenfalls, ich sah die VL durch diesen Wahlkampf überfordert. Und im Nachhinein muss ich allerdings sagen, dass der wenigstens ein wichtiges Resultat gezeigt hat. Das Wahlergebnis selber war natürlich eine totale Katastrophe. Wir haben ja, sind ja eigentlich nur durch einen Zufall noch, muss ich sagen, in die Volkskammer reingerutscht. Es war ja ein reines Verhältniswahlrecht. Man brauchte also pro Abgeordneten 0,25% der Stimmen. Die VL hatte nur 0,18%, 20.000 Wählerinnen und Wähler. Es war einfach so, dass nachdem alle Stimmen, alle Mandate auf dieser Basis 0,25% verteilt worden waren, war noch ein Sitz frei geblieben. Der ging dann in die kleinere Gruppierung und das war eben die VL. Also wir hatten selber aber vorher, oh Gott, ich glaube, so 3-4% wurde immer gerechnet. Das war also total irreal. Also mal von diesem Ergebnis abgesehen, immerhin ist ein Wahlprogramm zustande gekommen, das nochmal genau doch ziemlich eingehend und auch detailliert gezeigt hat, was für uns freiheitlicher und demokratischer Sozialismus bedeutet. Auch zum Beispiel, wie das ökonomisch funktionieren könnte. Die ganze ökonomische Debatte vorher in der DDR, die lief immer zwischen den Polen entweder mehr Staatsplan oder mehr Markt. Die einen waren mehr marktwirtschaftlich orientiert, also auch zum Beispiel diese sogenannten modernen Sozialisten um Brie, Land und so weiter. Und wir haben versucht mal aufzuzeigen, dass es dazu nochmal eine Alternative gibt, also eine basisdemokratische Alternative. Und das war für uns im Grunde genommen auch die letzte Möglichkeit, diese Sachen mal zu erarbeiten, denn ein Programm hat die VL ja in dem Sinne, also mal von der Böhner Plattform abgesehen, die aber in der Hinsicht nicht so detailliert ist, ein Programm hat die VL ja nie aufgestellt. Dieses Wahlprogramm war also gleichzeitig auch unser Organisationsprogramm und es war aber auch die letzte Möglichkeit, so etwas nochmal zu schaffen. Denn im Sommer 1990 wäre das einfach absurd gewesen, unter den gegebenen Bedingungen, wo klar war, dass die Einheit bevorsteht, jetzt nochmal ein detailliertes sozialistisches Programm für die DDR zu schaffen. Ganz anders ist die Debatte dann gelaufen. Im Sommer 1990, das nächste, was ja anstand an größeren Wahlen, war die Bundestagswahl vom 2. Dezember 1990. Also es war klar, selbstständig antreten bringt überhaupt gar nichts mehr, obwohl Deutschland ja aufgeteilt war in zwei Wahlgebiete. Also man musste nur entweder in einer DDR oder in einer Bundesrepublik, ehemaligen DDR, auf 5% kommen. Davon waren die VL natürlich weit entfernt. Wir hatten hier in Berlin noch zu den Wahlen zum Berliner Stadtparlament im Mai 1990 so ein Bündnis von mehreren linken Gruppierungen. Wir waren zusammen mit dem Unabhängigen Frauenverband, der Alternativen Jugendliste. Wir waren noch mit dabei, die Nelken und der Demokratische Frauenbund war ebenfalls noch der DFD, der alte DDR-DFD mit dabei. Und selbst die sind aber nur auf 0,8% gekommen. Also das war nicht aussichtsreich. Ja, und dann stellte sich also die Frage, was nun? Entweder ein Bündnis mit den Bürgerbewegungen eingehen oder eben mit der SED, beziehungsweise NEP, wie hieß es also damals schon PDS, ja damals hieß es schon PDS, oder ganz draußen bleiben. Und das ist also den ganzen Sommer über sehr intensiv diskutiert worden, was allerdings meines Erachtens auch den Nachteil mit sich brachte, dass die Frage, wie kriegen wir eigentlich hier in der VL, speziell in der VL Berlin beispielsweise, Bodenhaftung, was können wir außerhalb dieser parlamentarischen Arbeit jetzt mal konkret an Projekten entwickeln, das trat also ausgesprochen in den Hintergrund. Entschieden wurde die Sache dann Anfang September 1990, da gab es eine Wahlbeschlusskonferenz. Es zeigte sich, dass ungefähr 40% für ein Bündnis mit der PDS, also linke Liste, waren 40% für ein Bündnis mit den anderen Bürgerbewegungen und der Rest, das war Halle, Leipzig, weiß nicht wer noch, ungefähr 20% stimmten überhaupt gegen die Wahlbeteiligung. Und das war also, muss ich sagen, eine relativ frustrierende Situation. Jeder konnte jetzt, das war dann der Beschluss, sich auf der Liste eintragen, die eben die richtige zu sein schien. Und das führte dann doch zu einer auch gewissen Spaltung innerhalb der VL. Also, oder das Einverständnis, so wie es vorher war, existierte nicht mehr. Ich weiß noch, dass ich mit jemandem aus Dresden telefoniert hat und ihm mitgeteilt habe, dass Thomas Klein, also für linke Liste PDS steht. Und das hat er also als schwarzen Tag für die VL bezeichnet. Kann ich auch durchaus verstehen. Ja, also wir sind mit dieser ganzen Wahlgeschichte da nicht so sehr glücklich geworden. Die VL hat dann zwar mehrere Mandate bekommen, eins im Bundestag, dann auch hier im Berliner Abgeordnetenhaus, aber gebracht hat uns das im Grunde genommen nichts. Es wäre an sich viel wichtiger gewesen, wenn wir uns darauf konzentriert hätten, welche Projekte wir hier beispielsweise im Prenzlauer Berg angehen. Es hätte sich einiges angeboten. Aber ich muss auch sagen, dass da im Herbst 1990 schon bei vielen noch der Dampf raus war.
Offiziell existierte die Vereinigte Linke noch bis 2013 weiter, auch wenn sie als Gesamtorganisation zu diesem Zeitpunkt längst tot war. Einzelne VL-Gruppen waren noch bis Mitte der 90er Jahre aktiv. Viele Projekte, die aus VL-Zusammenhängen entstanden sind, existieren noch heute. Sich mit der Geschichte der Vereinigten Linken auseinanderzusetzen, lohnt sich allemal. Erhard Weinholz und Christoph Kells, die hier auch zu hören waren, haben vor kurzem gemeinsam mit Hendrik Meyer eine Broschüre zur Geschichte der Vereinigten Linken herausgegeben. Der Titel der Broschüre lautet »Sozialistische Alternative DDR 89«. Die Broschüre ist als Teil der Materialien der Rosa-Luxemburg-Stiftung erschienen und kann auch online gelesen werden. Und diese Broschüre enthält einen Appell, einen Aufruf, Materialien der Vereinigten Linken zusammenzutragen. Denn es existiert weder eine umfassende geschichtswissenschaftliche Darstellung zur VL noch ein zentrales Archiv. Es lohnt sich also zu graben. Im Infoladen im VL in der Ludwigstraße in Halle befindet sich ein Archiv der Halleschen VL-Zeitschrift. Und es würde sich lohnen zu schauen, welches Material im Infoladen des Coney Island in Leipzig zu finden ist. Das an dieser Stelle also die Weitergabe eines Appells.